Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Unser Partner diese Woche erneut die Kollegen von Adroll. Denen gefällt es hier richtig gut bei uns im Podcast. Darüber freuen wir uns natürlich. Was macht Adroll? Eine der größten Marketing-Plattformen der Welt, insbesondere im Self-Service-Bereich. Retargeting, Display-Kampagnen kann man über Adroll sehr gut abwickeln. Und die Kollegen von Adroll stehen ganz besonders auf das Thema Attribution, also Zuordnung von Marketingmaßnahmen zu dem konkreten Marketing-Erfolg. Da ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, was bringt mir was? Da stecken sie sehr viel Energie rein, sind da sehr stark, haben da eine Studie, die sich permanent aktualisieren. Da geht es darum, warum ist Attribution ein Prozess und kein Endzustand? Warum gibt es eigentlich gar kein eindeutiges Attributionsmodell? Was macht Attribution zu einer Investition und eben nicht zu einer Kostenstelle? Und vor allen Dingen, wie arbeiten über 1000 Werbetreibende im Bereich der Attribution? Die haben nämlich an der Befragung teilgenommen. Das Ganze wurde gemacht zusammen mit eConsultancy und kann man nachlesen, wenn man eine E-Mail schreibt an attribution@adroll.com. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche ein alter Freund, bei OMR noch gar nicht so bekannt, aber von mir viele, viele Jahre ein Begleiter in der Hamburger Startup-Szene, mittlerweile einer der Fintech-Unternehmer in Europa, muss man glaube ich sagen. Ich verfolge das so wirklich mit natürlich Begeisterung und Stolz irgendwie, weil ich dich schon so lange kenne und das irgendwie auch geahnt habe, dass es groß werden könnte. Aber du bist trotzdem relativ quiet in der Öffentlichkeit. Umso mehr cool, dass du da bist. Moin Tim Sievers von Deposit Solutions.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipp, und die netten Worte zur Begrüßung.
Ja, wir reden heute so ein bisschen noch B2B durchaus. Euer Produkt ist zum Teil B2B, zum Teil auch B2C. Ich habe schon gesagt, Fintech. Was macht ihr eigentlich genau?
Ja, wir bringen Open Banking ins Einlagengeschäft. Also vielleicht erstmal, was ist das? Also Einlagengeschäft, da geht es um einfache Sparprodukte, Tagesgeld, Festgeld, Kündigungsgelder. Hört sich erstmal nicht so spannend an, ist aber spannend, weil das ein riesiger Markt ist. Also in Deutschland sind 2000 Milliarden Euro angelegt in solchen Produkten, in Europa 10.000 Milliarden, also gigantisch große Geldbeträge, und so 30 Millionen Deutsche zum Beispiel nutzen solche Produkte. Ja, im Vergleich, also ungefähr 3 Millionen haben direkt, besitzen direkt Aktien. Ist also irre relevant, irre groß. Und man kann so ein bisschen ketzerisch sagen, dass so die letzte Innovation in dem Space eigentlich Online-Banking war. Ja. Also das heißt auch wirklich, eigentlich sind da die Kunden nicht gut bedient, nach unserer Überzeugung, das kann man besser machen. Und wenn letztlich, was ist dann unsere Lösung, also Open Banking fürs Einlagengeschäft? Wir haben eine Plattform entwickelt, die Banken für ihre eigenen Kunden implementieren können, machen mittlerweile auch schon ein paar große, zum Beispiel die Deutsche Bank mit dem DB-Zinsmarkt. Und dann können die ihren eigenen Kunden unter der bestehenden Bankverbindung die Einlagenprodukte von Drittbanken anbieten. Das heißt also, bei meiner Hausbank kann ich dann nicht nur die Hausbank eigenen Tages- und Festgelder und Sparprodukte nutzen, sondern auch die von anderen Banken, und zwar sehr, sehr einfach, nämlich so, als wenn ich eine Aktie kaufe oder so. Also quasi statt überall neue Konten zu eröffnen, kann ich ganz einfach in meiner Hausbankumgebung, wir unterstützen sowohl offline als auch online, Point of Sale, verschiedene Sparprodukte nutzen, auch mein Geld über verschiedene Banken verteilen, kriegt dann einheitlich die Kontenbelege, Steuererklärung, alles Mögliche.
Also was ich immer so in der Zeitung sehe, wenn ich Zeitung lese, steht immer so die besten Zinssätze, die man so gerade bekommen kann für sein Tagesgeld. Dann sind irgendwelche portugiesischen Banken oder irgendwelche bulgarischen oder irgendwelche, weiß ich nicht, schwedischen, wo man dann auf einmal doch nochmal 3% kriegt. Und dann denkt man sich, wow, da müsste ich jetzt ein Konto eröffnen bei dieser Bank, um dann da ranzukommen. Das macht ihr auf einmal jetzt verfügbar mit meinem Kernkonto bei der Deutschen Bank.
Ja, genau. Also das geht cross-border, also dann bei ausländischen Banken, die vielleicht noch gar nicht im deutschen Bankmarkt tätig waren, aber auch bei deutschen Banken. Ich bin also angefangen eigentlich mit nur deutschen Banken auf beiden Seiten, weil es ja viele Banken gibt, die auch aus ihrem Kerngeschäft heraus gar nicht unbedingt ein Retail-Footprint haben, also gar keine Privatkundenbasis, aber eigentlich alle Banken als Teil von ihrem Refinanzierungsmix gerne Privatkundenverbindlichkeiten haben. So, und bisher war der einzige Weg, da ranzukommen für die Bank, selber so eine Retail-Infrastruktur aufzubauen. So gibt es dann auch einige IKB direkt oder verschiedene Banken haben das dann vor 10 Jahren oder so dann angefangen auch zu tun. Und mit unserer Plattform ist das eigentlich jetzt viel eleganter und effizienter möglich, weil ich als Bank einfach nur meine Einlagenprodukte auf unserer Plattform einmal listen muss. Und dann werden die halt über unsere, wir nennen die Kundenbanken, den eigenen Kunden angeboten. Und da muss ich dann nicht diese Retail-Infrastruktur doppeln und selber Direktkunden-Endverbrauchermarketing machen, was ja alles sehr teuer ist, wenn ich eigentlich von diesen Kunden gar nichts will, außer halt die Einlage.
Aber ist es nicht immer so gewesen, dass wenn jetzt Banken herausragend gute Zinsen anbieten, die andere Banken nicht anbieten, gerade in der jetzigen Marktphase, dann haben die es meistens gemacht, um halt neue Kunden zu gewinnen, damit neue Kunden sagen, Mensch, da kriege ich ja mehr für mein Geld, also öffne ich da ein Konto und bin dann auf einmal Kunde von irgendeiner bulgarischen Bank oder von meinetwegen einer anderen deutschen Bank. Und jetzt mit euch ist dieser Effekt ja weg. Also die kriegen dann zwar Einlagen von euch vermittelt, aber die Kundenbeziehung bleibt sozusagen bei euch oder bei der Deutschen Bank eurem Partner.
Ja.
Ist das nicht dann für die gar nicht mehr so attraktiv?
Nee, genau, das ist ein total wichtiger Punkt. Also es gibt genau diese beiden unterschiedlichen Motive. Also alle Banken müssen sich ja refinanzieren, so ihre Passivseite optimal aufstellen. Und da gehören Kundenverbindlichkeiten rein, das ist ein Teil davon, weil die granular sind. Also ganz viele Leute Entscheidungen über kleine Beträge machen, das ist also sehr stabil, ist nicht ratingsensibel, weil das einlagensichert ist und so. Das ist also super ein super Refinanzierungsinstrument. Und das ist ein Motiv, um Einlagen zu nehmen. Und dann gibt es auch noch eine andere Verwendung von diesen Produkten, nämlich häufig von Banken, die gar nicht so sehr an der Finanzierung interessiert sind, sondern das benutzen, um die Kundenbeziehung zu brechen, also quasi Kunden zu akquirieren, denen ich dann im Anschluss ganz andere Dinge verkaufen möchte, zum Beispiel Brokerage-Konto oder irgendwelche Sachen. Und das ist eigentlich genau das, wofür sich unsere Plattform nicht eignet. Für den Sparer bedeutet das, dass er auch diese Hookrates oder diese Lockvogelangebote halt nicht bekommt, was eigentlich eine gute Sache ist, weil man dann nicht für einen hohen Zins irgendwo hingeht und 3 Monate später nicht merkt, dass der auf einmal auf Null sinkt oder so. Also wir haben jetzt eher so den Ansatz, dass wir sagen, bei uns kriegt man halt eine faire Lösung, die dauerhaft an dieses Problem löst als Sparer. Und das ist aber auch für die Hausbanken super, weil das ist ja schon ein Problem für eigentlich die etablierten Banken. Wenn so Challenger-Banken in den Markt kommen, dann eigentlich über hohe Tages- und Festgelder, die in Wirklichkeit nicht vom Treasury, sondern aus dem Marketingbudget bezahlt werden, ihnen die ganzen Kunden wegschnappen. Das ist also in den letzten 25 Jahren noch passiert. Also wir hatten ja schon eine Welle von Challenger-Banks. Eine ING DiBa gab es früher nicht in Deutschland, Consorsbank, Comdirect, diese ganzen Banken, die heute mehrere Millionen Kunden haben, ING DiBa glaube ich jetzt 8 Millionen, so groß wie die Deutsche Bank, die haben die eigentlich alle gewonnen über das Tagesgeldangebot. Und das ist bisher für den Incumbent, also für die etablierten Banken, im Grunde nicht zu verteidigen gewesen, weil du kannst nicht einfach für alle deine Kunden den Zins anheben, um sowas abzuwehren, das ist viel zu teuer. Und dann ist man dem eigentlich so ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Mit unserer Lösung kann die Bank das für ihre Kunden etablieren, hat diese Produktkategorie, sag mal, attraktiv komplett bedient, unabhängig von den aktuellen Bedürfnissen des eigenen Treasuries und kann dann auch der Hub für das Einlagengeschäft ihrer Kunden bleiben und diese Kundenbeziehung exklusiv halten. Also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Unterscheidung zwischen Einlage zur Refinanzierung oder als Kundenakquisemittel.
Okay. Aber generell im Bankenbereich hat man das Gefühl, wir hatten gerade ein bisschen gesprochen, Marketing läuft fast nur über irgendwelche Preisvorteile, sei es bessere Zinsen, sei es irgendwie keine Gebühren. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass im Bankenbereich so Marken so eine Rolle spielen, obwohl ja viel in Marken investiert wird. Würdest du es auch so sehen, dass irgendwie auf einmal ein Ingliber kommt, ein bisschen bessere Konditionen anbietet, auf einmal sind da alle? Oder jetzt, man sieht ja auch bei den Fintechs, auf einmal kommt da irgendwie eine Firma, und sagt, kannst du überall kostenlos Geld abheben, haben auf einmal 100.000 für Neukunden, wegen so einem kleinen Feature eigentlich.
Ja, okay. Also ich meine, wir haben so ein bisschen First-Hand-Erfahrung auch da, weil wir ein eigenes B2C-Angebot auch betreiben mit zinspilot.de. Zinspilot ist im Grunde wie ein Kunde unserer eigenen Plattform, so wie die Deutsche Bank oder Fidelity auch Kunden der Plattform sind und diese Technologie, ein Kontotechnologie nutzen, macht auch Zinspilot das. Und vertreibt dann im Grunde die Einlagenprodukte auf unserer Plattform direkt irgendwie an Sparer. Das heißt, wenn meine eigene Hausbank die Plattform noch nicht implementiert hat, Open Banking für Einlagen noch nicht bietet, kann ich bei Zinspilot einmal ein Konto eröffnen und dann über dieses eine Konto alle Produkte nutzen. So, und Zinspilot hat ja bei null gestartet. Wir haben jetzt so 100.000 Kunden in ein bisschen mehr als 2 Jahren. So, das läuft also sehr gut eigentlich. Und wir haben da auch dann letztlich die meisten Kunden, ich sag mal so ungefähr, mehr als die Hälfte der Kunden gewinnen wir da über Online-Marketing und wahrscheinlich so 30-40% einfach über Word of Mouth und Presse und so den Rest dann über Offline-Sachen. Also, und da merken wir dann, weil wir die Einlagenprodukte verschiedenster Banken, ausländischer, inländischer, große Marken, keine Marken, vertreiben, dass Marke und Herkunftsland Also es ist sozusagen beim Zins, es ist nicht nur der Zins, der für ein Einlagenprodukt entscheidend ist. Marke und Herkunftsland spielen auch eine Rolle. Und das heißt also, ich muss letztlich fürs gleiche Volumen, wenn ich eine starke Marke habe, muss ich fürs gleiche Volumen einen geringeren Zins bieten, als wenn ich keine Marke habe. Und wenn ich eine deutsche Einlagensicherung zum Beispiel habe, was so irgendwie die beste wahrscheinlich von der Stabilität ist, so nach meiner Einschätzung, dann muss ich auch einen niedrigeren Zins bieten, als wenn ich dann vielleicht eine Einlagensicherung aus einem anderen Land habe, was ein bisschen kleiner ist, oder?
Okay. Wenn du sagst, ihr habt die Hälfte irgendwie über Online-Marketing gewonnen, macht man da Facebook-Anzeigen? Was ist alles Google-Anzeigen oder wo kommen die denn her?
Ja gut, also ich glaube so im Wesentlichen so drei Kanäle, also sind so unsere am wichtigsten für uns. Also einmal Partnerschaften mit den großen Portalen und Vergleichern machen wir. Zweiter wichtiger, also das sind dann so, keine Ahnung, finanzen.de oder vergleich.de, tagesgeldvergleich.net oder kritische Anleger. Die sind wichtig. Zweite Säule ist so, dass Affiliate-Netzwerke sind ein wichtiger Kanal. Also ganz, ganz viele kleine Betreiber, wo man so auch Longtail-Traffic irgendwie dann gut erreicht. Das bringt aber was in Summe. Und dann haben wir halt die Performance-Kanäle, also Google AdWords oder so. Also wo wir dann auch eher nicht auf die, sagen wir mal so, Keywords gehen, weil das einfach schon sehr, sehr teuer geworden ist. Da muss man dann irgendwie so sehr granular optimieren. Aber das ist auch ein wichtiger Kanal für uns.
Was ja viele gar nicht so im Blick haben, das ist gerade schon gesagt, im Affiliate-Bereich, es gibt ja sogar ganz dediziert für den Finanzbereich Affiliate-Netzwerke, die nur sowas bedienen. Ne? Also die machen dann als ein Vertical nur Finanzen. Ne?
Genau, also da gibt's irgendwie, genau, also da gibt's gute Instrumente. Wir haben auch jetzt mittlerweile ein gar nicht so kleines Team irgendwie bei Zinspilot, mit dem wir auch Savedo, das ist die zweite Endverbrauchermarke, die wir auch betreiben, steuern, und die sind da sehr, ja, die sind da natürlich sehr hinterher, das irgendwie ständig auch zu optimieren. Wir haben da mittlerweile auch eine sehr gute Reichweite aufgebaut, vor allen Dingen in Deutschland. Wir sind jetzt auch in Holland und Österreich gestartet, starten jetzt gerade, also dieses Jahr in der Schweiz und in Großbritannien, und da kann man auch noch viel mehr machen, aber das ist auf jeden Fall was, also wir kommen ja von dieser Frage mit der Marke, wo man dann sagen muss, die Produkte zeichnen sich schon durch andere Dinge auch aus als rein der Zins, den Zins, der draufsteht.
Ganz kurz Unterbrechung und jetzt kommt ein Hinweis auf unseren neuen Partner. Ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich, so ist die Welt. Billy Boy, also Kondome, auch die wollen an digitale Menschen und von digitalen Menschen benutzt werden im Zweifel. Es gibt ein neues Kondom, das Billy Boy Skin. Ich will jetzt hier nicht tiefer ins Produkt einsteigen, aber kann nur sagen, dass Billy Boy bei uns seit einigen Monaten sehr attraktiv ist, ja auf dem Festival Produkte verteilt hat, aktuell versucht irgendwie online mehr zu verkaufen. Da helfen wir natürlich gerne, weisen hin auf den Online-Shop. Ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn man Kondome im Online kaufen kann, dann ist man nicht so verklemmt im Supermarkt. Wer weiß, vielleicht geht es euch auch nicht so, aber mir ging es früher so. Wobei, ja, schon lange her, ehrlicherweise. Jedenfalls kann man jetzt billy-boy.de nutzen und dort Kondome kaufen. Natürlich auch bei DM, bei Rossmann, bei Müller, bei Edeka, bei Rewe, bei Butni und überall, wo sonst so Kondome gibt. Für unsere Podcast-Hörer gibt es einen Rabattcode mit dem Namen OMR bei billy-boy.de, gibt dann 20% Rabatt ab einem Bestellwert von 15 Euro. Also wenn ihr mal Bock habt, weiß ich nicht, für 1000 Euro Kondome zu bestellen, dann gibt es schon, was wären das dann, 200 Euro. Also, billy-boy.de, jetzt geht's weiter, viel Spaß. Ich will nochmal zurück zur deiner Firma. Du bist jetzt eine ganze Weile unterwegs, was euch auch, glaube ich, auszeichnet. Ihr habt eine lange Time-to-Market, lange am Modell gearbeitet. Ihr musstest auch eine BaFin-Lizenz dir sozusagen erarbeiten oder verdienen. Und hast richtig auch beeindruckend Finanzierungsrunden hinbekommen. Also zuletzt irgendwie habe ich in der Presse groß gelesen, Peter Thiel bei euch investiert. Sag mal so ein paar Worte zur Genese.
Ja, okay. Also zur Firma vielleicht erst und dann nochmal zu den Funding-Runden kann ich auch noch was erzählen. Also genau, ich habe 2010 die Idee gehabt und habe 2011 die GmbH gegründet und hast du ja auch alles sozusagen firsthand sozusagen miterlebt. Hat dann auch wirklich lange gedauert, diese Idee umzusetzen, denn es geht dann schon relativ stark ans Eingemachte in der Wertschöpfungskette für Einlagen, weil wir eigentlich weg davon gehen, dass jeder Kunde mit jeder Bank nur für ein Einlagenprodukt eine Bankverbindung braucht. Ja, also so als Analogie, so wenn, oder als vielleicht als Beispiel halt fünf Sparer auf der einen Seite und fünf Banken auf der anderen Seite, wenn die in der herkömmlichen Wertschöpfungskette Sparprodukte nutzen wollen, dann gibt es 25 Konten. Ja, jede Bank mit jedem dieser Sparer. Und in unserem Setup gibt es nur fünf Konten, nämlich die Konten, die jeder dieser Sparer ohnehin mit seiner Hausbank hatte. Das ist also so ein Deduplizieren von der Infrastruktur und eigentlich so ein Redesign von der Wertschöpfungskette in dem Space. Das ist dann aber für Banken und Aufsicht und Einlagensicherung natürlich wichtig, das alles gut zu verstehen. Das heißt, ich habe im Grunde die ersten 2-3 Jahre damit verbracht, gemeinsam mit den wesentlichen Marktteilnehmern abzustimmen, wie kann das funktionieren, dass das dann für alle so die gewünschten Ergebnisse bringt, dass das also kompatibel ist. Genau, lange Time to Market gehabt. Banken sind ja, also wir haben keine Bar, also es war sozusagen Teil der Zielsetzung war, das zu machen, ohne selber eine Bank sein zu müssen. Ne? Das heißt, wir haben keine BaFin-Lizenz und brauchen auch keine. Und diese Erlaubnispflichtigkeit, sicherzustellen, dass wir nicht in die Erlaubnispflichtigkeit kommen, war auch ein wichtiger Teil des Plattformdesigns. Und nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich auch mit der Aufsicht auch regelmäßig auch in anderen Ländern sozusagen tauschen wir uns aus, weil dann natürlich die auch einen Blick auf alle Marktteilnehmer haben und nicht nur auf die direkt Beaufsichtigten. Genau, und dann kommt hinzu, dass ja auch Banken sind ja scheue Wesen, also die wollen ja auch keine Fehler machen. Wir sind in einem sensiblen Bereich mit Einlagen, das heißt, man muss da auch gut dokumentieren, dass man das alles kann. Also wir haben schon seit 2011 in Nischenanwendungen diese Treugeberverwaltung, die das im Kern ist, im Betrieb, in der Kautionskontenverwaltung unter dem schönen Namen Deutsche Kautionspartner betreiben wir, also unter anderem ein Angebot für die Mietkautionskontenverwaltung. Und dann haben das Open Banking Ding eigentlich seit 2014 in Betrieb. Ende 2015 haben wir dann Zinspilot eigentlich gestartet als unser B2C Ding und sind jetzt mittlerweile 200 Leute. Hauptsächlich hier in Hamburg, haben noch ein Büro von 30 Leuten in Berlin, was also das Savedo Team ist letztlich, was so im Sommer letzten Jahres dazugestoßen ist. Haben Tochtergesellschaften noch in der Schweiz und UK und jetzt irgendwie 8 Niederlassungen noch so, haben über 50, also in verschiedenen europäischen Ländern, haben über 50 Banken in 16 Ländern jetzt als Kunden. Ein paar große auch dabei und sind eigentlich so ganz, ganz froh. Also es hat schon jetzt über die Entwicklung, es hat jetzt schon einen ganz guten Footprint. Also ich glaube so etwa 25 Millionen Leute können über ein bestehendes Konto unsere Produkte nutzen. Wir haben jetzt mit der Deutschen Bank, hatte ich schon erwähnt, dass die unsere Plattform implementiert hat. Der Geno-Sektor, also so Volks- und Raiffeisenbanken hat unsere Plattform implementiert und das wird schon jetzt, also ich glaube Open Banking insgesamt ist so ein Ding, wo man in 10 Jahren sagen wird, ist völlig klar, dass das auch für diese Produktkategorie kommen musste und das wird auch Marktstandard. Und da sehen wir eigentlich unsere Chance, da jetzt auch so die Infrastruktur dafür bereitzustellen.
Sag mal die flashy Finanzierungsrunde.
Genau, also ja, mit Peter Thiel, wir haben jetzt ein paar gute Investoren, also einmal der unser erster also ich habe die Firma alleine gegründet und auch am Anfang alleine finanziert, habe dann so eine Anschubfinanzierung von der EU und der Hansestadt Hamburg bekommen. Pro Ideenfonds heißt das. Das war super damals. Macht da Heiko Milde hier in Hamburg. Heißt jetzt anders, aber ist auch sogar ein größeres Ticket. Also das Programm gibt's noch. Und dann hat der Stefan Wiskemann, hier auch Hamburger Business Angel, alter Hamburger Unternehmer, der hat damals Ricardo gemacht, hat damals dann als erstes investiert, der fand irgendwie die Idee gut, also rein auf die Idee, viel Mut bewiesen, muss man im Nachhinein sagen, gleich 2011. Und der hat mich dann auch eVentures hier vorgestellt, die hier in Hamburg sitzen, da Andreas Haug und Christian Leibold mit ihrem Team, die dann auch recht früh eine Venture-Runde gemacht haben, mitten in der Produktentwicklungs- oder Plattformentwicklungsphase eigentlich noch. Und die haben jetzt auch so über die Zeit dann noch mehr investiert und dann sind hinzugekommen, FinLab, das ist ein Frankfurter, auf Fintech spezialisierter VC und Greycroft, das ist ein amerikanischer Growth Fund von Alan Patrickoff.
Schon einer der großen Namen, muss man sagen. Du bist immer so bescheiden, das ist schon Champions League.
Ja? Und genau, und auch Peter Thiel, der uns dann irgendwie viel Fresse irgendwie auch gebracht hat, weil der dann auch irgendwie einerseits eine große Reputation hat natürlich und dann natürlich auch irgendwie politisch viel macht, irgendwie was ihm viel Aufmerksamkeit eingebracht hat. Und genau, da gibt es auch eine witzige Anekdote zu, weil ich da dann irgendwie, einer unserer Gesellschafter hat mir einen Termin bei ihm besorgt, ich wollte ihn immer mal treffen, einfach weil er natürlich als PayPal-Gründer und irgendwie so erster Investor da bei Facebook und so einfach irgendwie ein spannender Typ ist. Und er hat mir da einen Termin besorgt, als er in Wien war bei so einer Veranstaltung, wo er einen Preis kriegte. Und dann hat sich aber Peter entschieden, er bleibt auf Kalifornien, also auf kalifornischer Zeit. Und dann hatte ich dann sozusagen nachts um 2 oder so da im Hotelzimmer die Audienz. Okay. und durfte ihm dann über unser Geschäft erzählen. Das fand er dann spannend und hat dann auch investiert.
Ja. Okay, das hat wahrscheinlich echt doppelt so viel Presse gebracht oder vielfach so viel Presse gebracht wie alle Investoren zuvor. Und das ist ja, schon, merkt man genau. Schon, so eine People-Brand.
Also war ich selber krass. War ich selber überrascht davon, wie viel Aufmerksamkeit das gebracht hat. Und neben der Presse, aber auch im Vertrieb hat uns das total geholfen. Also Banken, die schon lange mit uns gesprochen haben, waren dann auf einmal so, ach na, Peter, wenn Peter Thiel investiert, dann muss das ja was sein. Also war ganz erstaunlich. Also hat echt neben dem Geld auch nochmal so ein bisschen Anschub gebracht in anderen Dimensionen.
Und habt ihr da nach wie vor so eine Working Relationship? Also schreibst du dir mal eine Mail oder fragst du mal was nach oder so? Oder ist das sehr remote?
Ja, also mache ich tatsächlich. Und er antwortet dann auch, aber sehr sparsam. Also ich meine, wir sind da offensichtlich nur nicht das größte Ticket in seinem Portfolio und er hat 1000 Sachen um die Ohren. Gleichzeitig hat er natürlich für gewisse Fragen oder auch gewisse Connections, die man vielleicht sonst nicht kriegt, irgendwie einen unheimlich guten Zugang. Und da hat er sich, also ehrlich gesagt, mehr als ich das erwartet habe, dann auch als sehr zugänglich erwiesen.
Und sag mal, jetzt ist das, was ihr im Kerngeschäft betreibt, B2B, weil deine Kunden sind jetzt, abgesehen von Zinspilot, sind bei eurem Kernprodukt, sind es ja Banken. Also Du musst halt Banken überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten. Hast du gerade schon gesagt, so ein Peter Thiel ist ein tolles Siegel, der einem hilft. Aber wie kommt man an Banken ran und sagt, hör mal zu, ich würde jetzt gerne hier bei dir mal meine Middleware ausrollen und irgendwie in deine Technologie als Wertschöpfungsteil eingebaut werden. Das ist ja schon ein sehr langer Zyklus und wie kriegt man überhaupt mal den ersten Kickoff hin?
Ja, also das war echt Hand-to-Hand-Combat und das hat auch irre lange gedauert. Und hinzu kam auch erschwerend, dass ich ja gar nicht Banker bin und auch gar kein Netzwerk mitgebracht habe. Das heißt, ich habe eigentlich so diese lange Schweinetour dann also sozusagen bottom-up im Vertrieb da bei den Banken gemacht und teilweise dann auch unkonventionell dann irgendwie versucht, Entry Points zu finden. Also noch eine schöne Anekdote.
Ja, gerne.
Und zwar, die Deutsche Bank ist ja jetzt unser Kunde, ist auch unser größter Kunde auf der Kundenbankseite und da haben wir dann tatsächlich den richtigen, also habe ich lange versucht, irgendwie zur richtigen Person vorzudringen, weil ich auch gar nicht wusste, wer das sein könnte. Und dann habe ich einen Brief an den Herrn Fitschen geschrieben.
Den damaligen CEO?
Genau. Der hat dann tatsächlich quasi irgendwie dieser Brief, ich weiß nicht, hat der Fitschen wahrscheinlich nie selber gelesen, aber irgendwie hat dieser Brief dann den richtigen Ansprechpartner in der Deutschen Bank gefunden und 2 Wochen später hatte ich dann einen Termin bei dem Global Head of Deposits damals noch, dem Andreas Kramer, der dann unter dem Chief Digital Officer Markus Pertelwieser ist heute und der diesen Bereich verantwortet und dann ging es relativ schnell auch, dass wir da tatsächlich einen Deal auf die Straße bekommen haben. Aber also.
Das heißt, der Brief. Du musstest einen Brief, also.
Ich habe einen, genau, handgeschrieben, also nicht handgeschrieben, also schon gedruckt, aber hand- und unterschriebenen Postbrief an den Fisch geschickt. Also, ja, ansonsten ist es halt immer so, merken wir schon, dass C-Level Access verkürzt einfach den Sales Cycle enorm. Ja, für uns. Also wenn wir irgendwo eine Introduction kriegen können aus dem Gesellschafter, da helfen auch die Gesellschafter sehr, weil die halt gut verdrahtet sind, sich auch gut einbringen, eigentlich alle durch die Bank und uns dann Access beim Zugang helfen, um auf C-Level oder jedenfalls relativ Senior, also C-1 dann vielleicht oder so, aber relativ Senioren Zugang zu bekommen, das verkürzt so den Sales Cycle um ein halbes Jahr. Ja, weil man einfach sonst bottom-up natürlich durch die ganze Organisation er muss und da haben alle auch andere Dinge zu tun, da ist man sozusagen eins von vielen Themen und da ist dann Bankvertrieb schwer.
Aber eigentlich ermöglichst du ja sozusagen Banken ein bisschen agiler zu werden, auch ein bisschen start-upiger zu werden durch euch, ohne dass sie jetzt sich ganz groß verschulden müssten oder investieren müssten, irgendwas. Ja. Und hilft es da, dass gerade diese ganze Fintech, sagen wir mal, Szene so wächst und so viel Presse bekommt und so? Ich meine, häufig ist das ja mehr Presse als Substanz, das ist mein Gefühl, wenn man die Zahlen sich anschaut, ist es ja noch alles recht klein. Mhm. Aber das ist schon für euch wahrscheinlich viel Rückenwind, ne?
Ja, also genau, es ist ja ganz interessant eigentlich in der Presse. Es gibt aus meiner Sicht so eine Unterscheidung von Fintech-Modellen. Auf der einen Seite hast du die Fintech-Modelle, die so den Banken am Point of Sale Konkurrenz machen, die also letztlich auch zum expliziten Ziel haben, die Bank in ihrer Kundenbeziehung zu disintermediaten, abzulösen. Die haben eigentlich in meiner Wahrnehmung schon auch den Großteil des Presserummels so. unter Presseaufmerksamkeit bekommen und die sind in der Aufmerksamkeit sehr, werden sehr viel wahrgenommen. Und dann gibt's so die zweite Kategorie von Fintechs, die sich eher als Enabler der Banken aufstellt, also als Middleware-Provider oder in irgendeiner Form Dienstleister von Banken und die eher so einen B2B-Ansatz fahren. Und das ist ja auch unsere DNA, also auch wenn wir mit Zinspilot und Savedo sehr erfolgreiche Endverbraucherlösungen da betreiben, die auch ihre wachsen und so und irgendwie super Zahlen zeigen, sind wir halt von der DNA schon sehr auf dieses Middleware für die New Financial Economy bauen irgendwie ausgerichtet. Und dieses Segment hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat aber den großen, aus meiner Sicht, eine große Relevanz, weil man einfach über die Skalierung über bestehende Bankkundenbestände kannst du halt viel schneller werden. Also so ein schönes vielleicht Beispiel, was zu verdeutlichen, also mit Zinspilot hatte ich erzählt, sind wir so 100.000 Kunden, ein bisschen mehr als 2 Jahre haben wir dafür gebraucht, also sagen wir so 40.000 Neukunden im Jahr, ja, sind wir ganz stolz drauf. Ist auch ein super Standalone-Geschäft. Aber um so groß zu werden wie die Deutsche Bank, müssten wir 200 Jahre in dem Tempo weiter wachsen. Ne? 8 Millionen Kunden. Und wenn ich dann die Deutsche Bank dafür gewinnen kann, unsere Plattform einzusetzen, um ihre 8 Millionen Kunden mit unserer Lösung zu bedienen, dann ist das natürlich ein Weg, deutlich schneller eine Relevanz auch aufzubauen. Das heißt nicht, dass die Point-of-Sale-Modelle nicht auch erfolgreich sein können, aber ich glaube, dass also mit diesem Middleware-Ansatz hat man halt schon auch eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell die Relevanz zu hebeln, die man hat. Und das wirkt sich natürlich auch auf Umsatz und alle möglichen Sachen dann aus. Und ich finde es halt insgesamt auch ganz spannend, also wenn man so, was da jetzt passiert, also aus meiner Sicht, es gibt halt so diese Makro-Trends, irgendwie ganz einfach eigentlich, aber auf der einen Seite, Kunden werden immer besser, sind immer besser informiert, ja, also ein Bankkunde kann heute viel besser als vor 10, 20 Jahren unterscheiden zwischen einem guten und einem schlechten Produkt und das geht weiter in die Richtung, auf der einen Seite. Und zweitens gibt es den Makro-Trend, dass Technologie und Regulierung die Wechselkosten abschaffen, ja, das heißt also, es wird immer leichter, von einer Bank zur nächsten zu wechseln, wenn man das Gefühl hat, die Hausbank bietet einem nichts Attraktives. Und das übt eigentlich Druck aus auf die Banken, die sagen, ich möchte aber Hausbank sein, ich habe eine Strategie, die Retail-Kunden in den Vordergrund stellt, sich zu öffnen und sich in die Lage zu versetzen, für alle Produktkategorien ein kompetitives Angebot zu machen. Das Produkt kann gerne von einer eigenen Bilanz kommen, aber wenn das halt von einer eigenen Bilanz nicht möglich ist, dann muss man sich halt öffnen und auch Drittprodukte anbieten. Und dafür wollen wir, also das ist eigentlich so aus meiner Sicht so, das heißt, es gibt den Kundenspezialisten und es gibt auf der anderen Seite Produktspezialisten und die müssen dann miteinander Produktinformationen, Kundeninformationen austauschen, Transaktionsdaten setteln, alles Mögliche machen. Und diese Middleware, das ist eigentlich das neue Stück in der Wertschöpfungskette, was da entsteht. Und das ist die Opportunity, die wir sehen auch, also wo wir jetzt irgendwie uns drauf stürzen.
Ganz kurzer Hinweis noch auf 2 andere Podcaster, die einen gemeinsamen Podcast machen, und zwar jede Woche den Content Performance Podcast von Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Ist dann ein bisschen das Thema Content meets SEO, also die beiden sind jahrelang in den beiden Branchen dabei, Content und SEO, und erzählen da sehr interessant, so knapp eine halbe Stunde, über sehr operative Fragestellungen des Online-Marketings, von Retargeting, bis natürlich viel SEO, bis natürlich, wie kann ich mit kleinsten Optimierungen große Effekte erzielen. Also wer jetzt weniger die ganz große Strategie, aber wirklich operativ, was kann man machen, wie kann man sich verbessern, hören möchte, oder auch mal ein Gespräch mit prominenteren Kollegen aus der SEO-Szene, sei der Podcast von den beiden echt empfohlen. Jeckert-O'Daniel.com ist die Website, oder Jeckert, Jeckert-O'Daniel.com /Podcast. Einfach mal reinhören. Ja, da geht sozusagen Online-Marketing immer weiter. Viel Spaß. Und sagen wir mal, abgesehen von Briefen und von VC-Siegeln, wie machst du jetzt, wenn ihr in neue Länder reingeht, wie machst du dann sozusagen diesen B2B-Vertrieb? Wie sprecht ihr Banken an?
Ja gut, also das geht letztlich über, am besten aus unserer Sicht, über dann auch persönliche Präsenz vor Ort. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre so ein europäisches Business Development Team aufgebaut, also von 15 Leuten, irgendwie eigentlich alle europäischen Regionen haben wir irgendwie dann relativ besetzt mit sehr senioren Leuten, typischerweise so Executive Director oder Managing Director Level von Investmentbanken, also von Nomura oder Goldman Sachs oder von verschiedenen großen Namen, die dann schon ein gutes Netzwerk in ihrem lokalen Markt mitbringen, die Leute kennen und die dann einfach sicherstellen, dass die relevanten Ansprechpartner, das ist für die Produktbankseite, also für die Einlagennehmer auf unserer Plattform, sind das im Wesentlichen die Treasurer oder die CFOs, dass die halt von der Möglichkeit wissen, hier ein neues Finanzierungsinstrument dem eigenen Funding-Mix beizufügen und auf der anderen Seite dann halt diese Kundenbank-Implementierung, dass wir also Open Banking fürs Einlagengeschäft jetzt möglich gemacht haben, das einfach sicherstellen, dass die relevanten Entscheider das wissen.
Also ist alles schon auch sehr personenbezogen?
Ja, auf Veranstaltungen, wir sind dann auf Veranstaltungen und besuchen halt die Banken und haben dann auch relativ, also stellen sicher, dass wir die Banken in den jeweiligen Märkten gut kennen und versuchen dann im persönlichen Gespräch das zu erklären und dann halt auf den lokalen Branchenveranstaltungen das vorzustellen. Haben auch ein bisschen Presse-Coverage mittlerweile irgendwie so in den verschiedenen Ländern auch ganz gut hinbekommen, sodass das so nach und nach auch irgendwie so, glaube ich, jetzt mittlerweile schon deutlich bekannter ist als vielleicht noch vor irgendwie 1, 2, 3 Jahren.
Lass nochmal kurz, bevor wir es zu sehr außen vor lassen, über das Geschäftsmodell selber sprechen, weil ihr habt jetzt eine Menge Kunden, ihr bewegt da sozusagen Volumen für dann die Banken oder halt auch als Zinspilot dann selber. Aber was ist euer Umsatz? Also wann
kriegt ihr Geld? Also das Geschäftsmodell ist ganz einfach. Der Einlagennehmer, der sozusagen sagt, ich möchte hier sozusagen Kundeneinlagen einwerben, der die Tages- und Festgeldangebote dann stellt, der bezahlt uns für das Volumen, das er über die Plattform einwirbt. Also die Bank bezahlt quasi uns variabel auf das Funding-Volumen, das sie über unsere Plattform hält. Das heißt, wenn sie nichts nimmt, dann kostet es auch nichts und wenn sie dann was nimmt, dann wächst es proportional. Und wir geben davon einen Revenue Share ab an den Point of Sale Owner. Das heißt also, die Kundenbank, die dann wiederum diese Produkte an die eigenen Kunden vertreibt, die kriegt dann letztlich Provisionserlöse aus dieser Vertriebstätigkeit. Das ist also dann im Grunde ganz, ganz einfach unser Geschäftsmodell.
Und ganz einfach, das sagst du so, aber das sind schon zwei, also einmal der das Geld bekommt, der zahlt euch was, weil er das Geld bekommt und ja, ihr teilt euch das dann mit dem jeweiligen Partner,
richtig,
der das Geld besorgt hat sozusagen.
Genau, und wichtig vielleicht dazu auch zu sagen, das ist, dass das nicht aus dem Zins geht, denn wofür wird die einlagennehmende Bank, wofür bezahlt die uns? Die bezahlt uns dafür, dass ihr dieser ganze Aufwand, den sie vorher hat, in der Einzelkundengewinnung, der Einzelkontoeröffnung und in dem Betrieb von der Retail-Infrastruktur, der entfällt ihr. Ja, das heißt, es gibt so einen ganz massiven Kostenblock eigentlich, den der Einlagennehmer durch die Nutzung unserer Plattform nicht hat. Und das ist dann auch Rechtfertigung für unsere Fee. Und hinzu kommt letztlich, dass halt auch einlagennehmende Banken durch ein Listing auf unserer Plattform, selbst wenn sie eine Direktbank betreiben, ja, wir haben mehrere Banken, die unsere Plattform nutzen, obwohl sie selber schon eine Direktplattform haben, weil sie einfach dadurch die Reichweite für ihre Produkte vergrößern können. Und für jedes gegebene Funding-Volumen, was man so erreichen möchte, ist halt, je größer die Reichweite, desto niedriger dann auch die Funding-Kosten, die damit verbunden sind.
Also verstehe ich verfolge es ja auch schon eine Weile, aber ich glaube, es ist also sozusagen für den Startup-Anfänger oder generell für den Fintech, sagen wir mal, ganz Einsteiger, ist das schon komplex und schon gut ausgedacht und muss man sich schon ein bisschen überlegen und die Umwelt kennen, in der man da agiert, um auf solche Modelle zu kommen und zu wissen, was man da durchsetzen kann und wie man das hinbekommt. Also es ist nicht so, dass man wahrscheinlich so wie in einem normalen B2C-Modell irgendwie in der Uni sitzt und sagt, okay, ich verkaufe jetzt mal das und das. Da muss man dann schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber umso erstaunlicher, dass du das ja eigentlich sozusagen dir ausgedacht hast, ohne Banker zu sein. Das finde ich schon besonders.
Ja, gut, ich meine, ja, also ich habe ja...
Deswegen, weil du sonst nicht mehr die Naivität hättest zu glauben, dass es gehen kann.
Also Naivität hilft glaube ich, grundsätzlich als Gründer immer, wenn man die Aufgaben so ein bisschen unterschätzt. Aber es gibt schon auch im Banking so dieses Geschäftsmodell des Geldhandels auch schon sehr lange. Das ist dann sozusagen mit Telefon und Papier und so herkömmlich. Und das heißt also, das ist jetzt dass man derjenige, der die Finanzierung nimmt, dafür auch was zahlt, ist irgendwie ganz gut eingeführtes Grundkonzept und es hilft ja auch insgesamt, so in meiner Erfahrung, wenn man mit dem eigenen Pricing auf so gelernten Mustern so ein bisschen aufsetzen kann, um das dann auch vernünftig durchsetzen zu können. Das ist auch hier dann entsprechend für uns dann leicht gewesen, weil es irgendwie gelernt war, dass man als Einlagennehmer für Finanzierung auch was bezahlt.
Aber sozusagen euer Umsatz am Ende ist dann gar nicht notwendigerweise riesig groß, weil es muss dann ja nur noch die Kosten decken, die ihr habt. Personal, Technologiebetrieb logischerweise, aber das Marketing ist dann schon bezahlt und ihr habt am Ende ja dann nur noch eigentlich den Overhead zu decken von dem, was ihr reinbekommt.
Ja, genau. Also in unserem Modell ist jetzt erstmal so, dass also die Kosten der Kundengewinnung sind ja dann beim Point of Sale Owner. Kriegt dafür ja auch einen Provisionserlös dann. Ja. Wir haben also da keine B2C-Vermarktungskosten. In unserem eigenen B2C-Angebot, Zinsblut, haben wir natürlich B2C-Vermarktungskosten. Ich glaube, also das Schöne an dem Markt und dem Modell ist eigentlich, dass das schon sehr, sehr gut skaliert. Das heißt, der Umsatz kann da schon sehr groß werden auch und es sind auch wiederkehrende Umsätze. Das ist also, glaube ich, ein qualitativ hochwertiges Geschäft, weil es sehr sticky ist. Natürlich, weil Banken ja Funding einwerben, um es dann auch zu halten in der Regel. Aber wir haben natürlich schon dann letztlich da so diese Plattform, diesen Plattform-Setup, der auch so gewisse Skaleneffekte dann erlaubt. Und das merken wir auch, dass das jetzt auch seit ein paar Jahren auch ganz gut zum Tragen kommt.
Ich meine, das sind 200 Leute, davon jetzt einige Ex-Goldman Sachs und so, hast du gerade so eben mal im Nebensatz erwähnt. Das ist ja dann auch schon durchaus ein teurer Spaß.
Ja, also das ist natürlich auch im Fintech-Bereich schon so, dass man auch einen relativ großen Block an Compliance hat. Also wir müssen gewisse Bereiche in einer Qualität vorhalten, dass die Banken gerecht wird. Unsere Kunden sind beaufsichtigte Kreditinstitute, die haben also hohe Anforderungen zu erfüllen in aller möglicher Hinsicht, also die Sicherheit ihrer Daten und der Transaktionen, die sie abwickeln und allen möglichen, also IT und so weiter. Und wir haben dann entsprechend auch eine Deutsche Bank oder eine Fidelity, für die unsere Plattform nutzen, die dann ein Vendor Risk Management-Prozess mit uns machen, um überhaupt mit uns arbeiten zu dürfen und dann Audits machen und so weiter. Das heißt, wir müssen da schon einen gewissen Apparat vorhalten, um in dem Space mitspielen zu dürfen. Also das heißt, 200 Leute ist jetzt schon auch eine Menge, würde ich sagen, ungefähr die Hälfte davon ist irgendwie IT und Produkt, ein Viertel Vertrieb und ein Viertel halt irgendwie Backoffice-Functions. Und da gehört dann auch natürlich eine vernünftige Abdeckung so in diesen ganzen Bereichen Compliance und Risikomanagement und so weiter dazu.
Jetzt bist du ja sozusagen vielleicht der optimale Kandidat. Du bist kein gelernter Banker, hast den Markt dir angeguckt, bist irgendwie grundsätzlich erstmal aus dem Private Equity Bereich kommend sehr interessiert und guckst dir neue Sachen sehr schnell an. Wie ist denn deine Wahrnehmung, was da gerade passiert, abseits von euch? Ich meine, wenn man auf Banking guckt, dann sieht man diese ganzen Blockchain-Themen und hört da jetzt neben den Fintechs, dass sich da neue Währungen auftun. Ist das was, woran du glaubst, oder denkst du dir, das ist noch alles ziemlich viel heiße Luft, oder wie siehst du das?
Nee, also ich finde das schon ganz spannende Technologien. Die sind, glaube ich, vielfach noch nicht Massen-Einsatz erprobt, oder da wird halt viel experimentiert. Also sind aber ganz interessante und auch reale Use Cases schon so, irgendwie, die es auch gibt. Also zum Beispiel gibt es so ein Experiment, kann man es vielleicht sagen, wo dann so simuliert wird, dass ein ganzes Land den Zahlungsverkehr umstellt auf Blockchain Technologie und so. Und das gibt dann immer noch, glaube ich, in der wirklichen Massenanwendung noch, ohne dass ich der größte Experte in dem Feld bin, Probleme mit der Skalierbarkeit und Energie und Daten, Energieverbrauch und Daten, Skalierbarkeit und so. Also da glaube ich, sind auch viele Hürden auch, aber es sind extrem spannende Sachen, die, glaube ich, auch irgendwie kommen werden. Dass das jetzt sozusagen alles morgen passiert direkt oder so, sehe ich jetzt nicht so kommen, weil dann auch Banken für so einen Masseneinsatz auch eine gewisse Sicherheit brauchen. Das sind, glaube ich, eher so Sachen, die auch ein paar Jahre brauchen. Aber ich nehme das schon sehr ernst. Also und da passiert eine Menge Spannendes
gerade. Also ich meine, ja, am Ende macht ihr auch so eine Art von Smart Contracts im Hintergrund.
Ja, genau. Es ist auch eine Technologie, das sind auch Technologien, die für uns relevant sind. Wir gucken uns da auch verschiedene Anwendungen an, wie wir die integrieren. Wir haben, glaube ich, wir kommen ja mehr aus so einer Business Process Engineering oder Re-Engineering Brille. Das heißt, für uns sind das sozusagen Baustellen, wo wir dann überlegen, welche Technologien setzen wir ein für den jeweiligen Prozessschritt. Und da ist das spannend. Auch in der Identifizierung zum Beispiel gibt es irgendwie ein paar spannende Blockchain-Anwendungen, wo man dann auch, auf der einen Seite gibt es so diese Initiativen, wie jetzt von der Deutschen Bank und so mit Verimi und so. Auf der anderen Seite gibt es dann diese gibt es dann da irgendwie ganz smarte Lösungen, die auf ganz anderen Technologien basieren und die dann quasi diese ganze Macht eigentlich dem Verbraucher auf eine andere Weise geben, als das vielleicht diese Plattform vorhaben. Und das finde ich schon ganz interessant zu verfolgen. Aber das ist für uns dann eher ein Nebenkriegsschauplatz.
Und sagen wir selber, Bitcoins und Ether und so, bist du da auch großer Investor gewesen?
Nee, überhaupt nicht. Und ein Freund hat mir vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren oder so, mal um mir zu zeigen, wie das geht, einen Bitcoin überwiesen. Und dem bin ich sehr dankbar, weil der heute richtig was wert ist.
Ja, 8.000 Euro oder 7.000 Euro, ja, nach wie vor noch.
Genau, das war
damals, kann sich ändern, aber.
Weiß ich noch, auf einer Konferenz irgendwie so, ja, irgendwie hat er mir davon erzählt. Und dann habe ich diese App runtergeladen, hat er mir einen Bitcoin überwiesen. Und den habe ich noch. Okay. Aber wie gesagt, ist 6, 7 Jahre her oder 5, 6 Jahre her oder so. Nee, aber abgesehen davon bin ich da überhaupt nicht an Bord und wundere mich, da kann ich mich auch nur drüber wundern, ohne es, glaube ich, ausreichend zu verstehen, dass ich es beurteilen kann.
Weil du sagst, das ist einfach hartes irgendwie, weil nicht Trading oder Wette.
Das ist halt schon sehr spekulativ, glaube ich, alles gerade.
Das hat wenig Substanz, also wenig jetzt so Fundamentalwert an der Stelle. Ne?
Also zumindest keinen, den ich sehen oder erkennen könnte. Ja.
Okay. Was glaubst du, wie geht's bei euch weiter? Du kannst ja schlecht an Banken verkaufen, weil du musst eine gewisse Unabhängigkeit haben, hätte ich jetzt gesagt. Da musst du irgendwann eines Tages, wie ich dich kenne, träumst du sicherlich eher den IPO-Traum als jetzt irgendwie den großen Exit-Traum an irgendeine große Firma. Wie ist so deine Perspektive?
Aber wir können noch ganz, ganz viel wachsen. Ja, wir sind also ja, also ich glaube, wir sind jetzt ja gar nicht mehr ganz klein. Also jetzt im Januar haben wir allein über unser B2C-Geschäft über 500 Millionen vermittelt in einem Monat. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool eigentlich. Aber wenn man dann schaut, wie groß der Markt ist, ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, 2.000 Milliarden Marktvolumen in Deutschland alleine, dann muss man sagen, wir haben noch so gigantisch viel Platz zu wachsen, dass man jetzt eigentlich noch gar nicht so viel an Exit denken muss.
Okay, also das heißt, die nächsten Jahre treffe ich dich an in den immer ständig wechselnden Hamburger Büros, wie bisher schon, und ihr wächst weiter.
Ja, das würde ich hoffen.
Alles klar. Das ist spannend. Ich drücke dir natürlich weiter die Daumen und man kann ja mal erzählen, wir kennen uns wirklich seit ich bei Gruner war vor 10 Jahren, da warst du bei einer Private Equity Firma, die auch im Hamburger Hafen saß.
Richtig.
Und waren ab und zu mal zusammen Mittagessen in Anzügen und haben uns über die große, weite Welt unterhalten.
Und genau, viele so spannende Geschäftsmodelle und Ideen und genau.
Alles klar, und dann hast du ja wirklich auch sehr, ich weiß noch genau, also hier in der Schanze gesessen, mit Rucksack hier durch die Gegend gelaufen und ich dachte, okay, ob das wirklich durchhält, das ist echt ein langer Weg und so, aber ja, sehr beeindruckend, also ich drücke dir die Daumen und ja, wer Interesse hat, das mal auszuprobieren, zinspilot.de
ja.
ist eure Plattform und da kriegt man dann auf einmal bessere Zinsen als vorher.
Genau, und auch sonst, also wir wachsen auch weiter und suchen auch auch gute Leute, also guckt euch auf jeden Fall die Webseite an und wir freuen uns über jeden, der dann Kontakt aufnimmt.
Alles klar, danke dir Tim und bis bald. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, nochmal Hinweis auf die anfangs erwähnte Studie von AdRoll zum Thema Attribution. Also wer Marketing im Detail verstehen möchte, vor allen Dingen wirklich verstehen möchte, was Marketing macht und wo Geld wie wirkt, also Marketinggeld, der sollte sich melden bei attribution@adroll.com. Holt euch die Studie. Viel Spaß.